Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Sie ist eine erfolgreiche Managerin. Sie sitzt im Vorstand einer gemeinnützigen Bildungsstiftung und im Kuratorium der Eliteschule Schloss Salem. Sie ist außerdem Beiratsvorsitzende der Stiftung Flughafen Frankfurt-Main und nicht zuletzt ist sie Vorsitzende des Verwaltungsrates der renommierten Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Dann hat sie 2010 außerdem noch eine eigene Stiftung zur Potenzialentwicklung junger Menschen gegründet und sie ist, auch das darf in dieser Aufzählung auf keinen Fall fehlen, Mutter von 3 inzwischen erwachsenen Töchtern. Beate Herreus, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Nun hat so ein Tag nur 24 Stunden und einige davon sollte man eigentlich auch schlafen. Wo bringen Sie das alles in Ihrem Leben unter?
Ach, das geht ganz gut. Da brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen und ich brauche Schlaf. Ich bin nicht wie unsere Bundeskanzlerin. Ich brauche meine 8 Stunden Schlaf und Ruhe. Und ich glaube, auch jeder von uns braucht das eigentlich und auch gerade in diesen Zeiten, die uns doch etwas fordern, immer mal jeden Tag wieder zur Besinnung zu kommen.
Aber das bedeutet, Sie sind eine Meisterin der guten Organisation.
Ja, aber ich habe auch mir inzwischen nach und nach ein gutes Netzwerk aufgebaut an Leuten, die mich unterstützen. Und dass wir auch, das ist vielleicht ein Riesenvorteil, den man erst im Laufe seines Lebens lernt. Es wird immer über Teamorientierung gesprochen und Teambuilding. Ich glaube, es ist wichtig, dass man tatsächlich sagt, was sind meine Ziele, welche Kompetenzen brauche ich dafür? Und diese Leute zusammenzubringen und dass sie miteinander etwas machen. Und das werden wir auch im Laufe des Gesprächs nochmal vertiefen, was dann dabei entsteht. Das finde ich großartig.
Da bin ich gespannt. Aber ich möchte doch mal wissen, ausspannen und auftanken. Wie können Sie das am besten?
Also ich gehe fast jeden Abend im Wald spazieren oder auf Wiesen und gucke in die Weite und die Rehe zu beobachten und den Kuckuck letzte Nacht zu hören. Das sind so Dinge, die mich glücklich machen. Vielleicht, weil ich mitten im Wald aufgewachsen bin.
Und wenn Beate Herreus nicht gerade in einem Radiostudio sitzt, wie sieht dann ein typischer Sonntag aus?
Zunächst mal mit dem Hund morgens spazieren gehen, wenn ich Glück habe, Zeitung lesen ein bisschen beim Frühstücken und dann einfach mal ausspannen und möglichst nicht arbeiten. Aber Sonntagnachmittag geht es dann wieder los, damit man sich irgendwie vorbereitet in die Woche begibt.
Ausspannen, um dann wieder loszulegen mit den vielen Projekten, die die Unternehmerin Beate Herreus in ihrem Leben angeschoben hat und immer noch anschiebt, denn sie ist eine Macherin und sie ist eine Visionärin und sie ist jemand, der nicht nur in unserer Gesellschaft leben, sondern sie auch aktiv mitgestalten will. Und darüber reden wir in den kommenden 2 Stunden hier in HR1 und ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
HR1, genau meins.
Selbst am Frühstückstisch und beim Spaziergang mit meinen Eltern drehte sich das Gespräch immer ums Geschäft. Das hat sie mal in einem Interview gesagt. Und das Geschäft, das war die Teutonia Zementwerke AG in Hannover. Denn dort ist unser Talkgast Beate Herreus geboren und aufgewachsen, Frau Herreus. Nicht alle Kinder haben einen Papa, dem ein ganzes Unternehmen gehört. Wie war das für Sie als Kind aus einer Unternehmerfamilie in den End-50ern, Anfang 60ern in Hannover?
Manchmal einsam.
Ja?
Ja, also tatsächlich hat man nicht so wahnsinnig viele Kinder am Wochenende zu Besuch, weil die Eltern meistens arbeiten. Ich bin viel mit meinen Eltern durchs Unternehmen gegangen und habe die Probleme da gesehen. Und in der Kindheit sagen sie, das ist jetzt nicht unbedingt das, was sie sich erträumen. Im Nachhinein, weil man Leben ja immer im Blick nach hinten liest, war es unglaublich gut, weil ich viel mehr vom Leben begriffen habe, weil ich einfach die Probleme unserer Mitarbeiter kennengelernt habe, ob nun Alkohol, Gewalttätigkeit oder auch existenzielle Not oder so. Ich habe das mitbekommen, weil wir auf dem Firmengelände tatsächlich auch die Arbeitswohnungen hatten und dann auch in diese Wohnung mit reingingen und genauso aber auch die Arbeitsbedingungen zu sehen. Also das hat mich sehr früh viel mehr geprägt, als ich das damals wahrgenommen habe.
Mögen Sie Zement?
Ja, ist, glaube ich, ganz nützlich.
Ich will Nachfolgerin meines Vaters werden. Das war die Antwort auf die Frage, was willst du denn später mal werden? Und für ihren Papa war das damals aber offenbar nicht vorstellbar. Ein Mädchen als Firmenchefin, hat sie das gekränkt?
Ja. Also es hat in mir genagt, nicht gekränkt, aber in mir genagt und mich auch wahrscheinlich zu dem Punkt gebracht, das wollen wir doch mal sehen und auch mal zeigen, was man kann.
Später sind Sie dann aber trotzdem in den Familienbetrieb eingestiegen und Sie saßen dort auch im Aufsichtsrat. Das war wichtig für Sie?
Ja, ich denke schon, weil man eben genau die Familie kennt und wie hält die Familie zusammen, weil es war sowohl mein damaliger Mann als auch mein Schwiegersohn mit im Team, aber es waren eben auch die anderen Anteilseigner, die ich schon viel länger kannte und die ich auch besser vielleicht lesen konnte, wenn man so beschreiben will.
Das Unternehmen, das gibt es jetzt seit mehr als 120 Jahren. Inzwischen ist es aber nicht mehr im Familienbesitz. Bedauern Sie das manchmal?
Ich bedauere es überhaupt nicht. Es war die richtige Entscheidung. Und eigenartigerweise hat mein Vater auch kurz vor seinem Tod gesagt, werf das gute Geld nicht dem schlechten hinterher. Wir werden es vielleicht nicht schaffen, weil die ausländische Konkurrenz zu groß ist und wir nicht die kritische Größe haben. Und dann im Nachhinein haben wir dann gesagt, was ist das Richtige jetzt für dieses Unternehmen? Das Unternehmen ist in besten Händen und hat sich toll weiterentwickelt. Und ich war vor 3 Jahren mal dort und da hat mich der Pförtner freundlich begrüßt und hat gesagt, das war die beste Entscheidung, die sie treffen konnten. Und dann sagen sie einfach, es ist richtig, es ist einfach weitergegangen und in guten Händen und gut weitergegangen.
Die Unternehmerin Beate Hereus, heute hier im HR1 Talk. Gute Bildung ist der Schlüssel zu allem. Und damit wir dieses Ziel erreichen, braucht es Menschen, die ihrerseits gut ausgebildet sind, so dass sie unseren Kindern nicht nur die reinen Zahlen und Fakten vermitteln können, sondern auch die Freude daran, sich neue Wissenswelten zu erschließen und zu erkennen, was unsere Gesellschaft und was unsere Welt buchstäblich im Innersten zusammenhält. Also kurz gesagt, es braucht gut ausgebildete Lehrer und genau darum kümmert sich die Hereus Bildungsstiftung, in der unser heutiger Talkgast Beate Hereus seit 1987 im Vorstand mitarbeitet und deren Vorsitzende sie seit 2008 ist. Lehrer können die Leuchttürme unserer Gesellschaft sein, aber wir zünden sie nicht an. Das haben Sie mal gesagt. Warum zünden wir sie nicht an?
Weil wir sie zu wenig wahrnehmen, weil wir sie zu wenig achten, was wir mit vielen Berufen in unserer Gesellschaft im Moment gemacht haben. Und vielleicht ist gerade jetzt die Krise auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir auf einmal auf Pflegekräfte und Ärzte mit viel größerem Respekt und Dankbarkeit schauen. Und genauso müssen wir es eigentlich mit Lehrern machen, denn sie sind viel mehr mit unseren Kindern zusammen und Enkeln, als wir das manchmal tagsüber sein können. Und deshalb müssen wir sie eigentlich wertschätzen und auch in sie unsere Kraft und auch Zuwendung und Anerkennung einbringen, finde ich. Das war auch der Grund dafür, uns so auszurichten.
Was ist für Sie das Wichtigste an einer guten Lehrerausbildung?
Ich denke, die Herzensausbildung und die Herzensbildung ist etwas ganz Wichtiges. Es geht darum, dass ich eine Beziehung zu meinem Schüler aufbaue und zu meinem Kollegen aufbaue, zu den Eltern und dafür ein Gespür entwickle, dass ich tatsächlich mit den anderen in eine Beziehung trete und dort dann miteinander etwas bewegen können. Anders wird es nicht gehen.
Also das heißt, es ist weniger das fachliche, also das pädagogische Fachwissen, sondern es ist mehr die soziale Kompetenz.
Ja.
Wie genau müssen wir uns das vorstellen? Wie unterstützt die Bildungsstiftung Lehrer, die ausgebildet werden?
Also entstanden ist diese ganze Idee, die Stiftung so auszurichten, wie wir das gemacht haben vor 12 Jahren ungefähr. Ich sage, ein Unternehmen läuft gut, wenn Finanzen und Personal gut aufgestellt sind. Dann können Sie ein Unternehmen gut führen. Passiert das in Schule? Und da habe ich festgestellt, ich war also in allen möglichen Ämtern im ganzen Schulbereich, in der Schulzeit meiner Kinder. Und da habe ich festgestellt, in diese Lehrkräfte wird überhaupt nicht irgendwas an positiver Energie eingearbeitet. Sie sind sich völlig selbst überlassen, müssen das vielleicht zu Hause mit dem Partner ausmachen, wo sie ihren Frust erleben. Und das muss sich ändern. Und dann haben wir angefangen, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung in Schulen anzubieten und stießen auf großes Interesse.
Beate Hereus, heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und der gesellschaftlich vielfältig engagierten Unternehmerin Beate Hereus, einer Frau, die gerne singt, zusammen mit anderen singt. Und wo singen Sie noch?
Ich singe also unter der Dusche.
Das wäre jetzt meine nächste Frage.
Im Garten.
Beim Autofahren singe ich zum Beispiel ganz gern mal, aber nur, wenn ich allein unterwegs bin.
Ich bin total wild drauf, dass Corona dann irgendwann wieder erlaubt, Rudelsingen zu machen. Ich habe es noch nie gemacht, finde es total witzig, diese Idee. Ich singe ja in der Kirche. Zu wenig insgesamt, ist die Botschaft.
Was mögen Sie besonders gerne singen?
Oh wei.
Ich frage jetzt auch nicht nach einer Kostprobe, aber ich...
Also ich glaube, es sind zum Beispiel auch Filme, die ich mit meinen Kindern gesehen habe, wo es Titelmusik gibt oder wo irgendwelche schönen Assoziationen sind, was man zusammen miteinander erlebt hat, aber auch wirklich viele Kirchenlieder. Tatsächlich, wir singen relativ viel Kirchenlieder. Ich habe diese Jugendzeit meiner Kinder intensiv miterlebt und dann durch viele Familienfeste, auch Beerdigungen, auch selbst bei der Beerdigung meiner Mutter haben wir ein sehr fröhliches Lied gesungen, weil das besser zu ihr passte, weil sie mit 93 starb.
Beate Herreus, eine Frau, die Musik liebt, auch die von Tina Turner, denn das ist ihre Wunschmusik heute. Also Tina, die Frau, die immer wieder aufsteht und die mit einer, wie ich finde, inneren Stärke durch ihr teilweise wirklich schwieriges Leben gegangen ist. Tina Turner, die unverwüstliche Wunschmusik für Beate Herreus heute hier im HR1 Talk, Simply the Best. Prozent. Das ist die magische Zahl für Frauen in Spitzenpositionen. 30% in den Aufsichtsräten der börsennotierten Unternehmen. In Deutschland die berühmt-berüchtigte Quote. Beate Herreus, Unternehmerin, Wirtschaftswissenschaftlerin und selbst Frau in einer Spitzenposition. Was ist die Quote für Sie? Ist das ein Segen oder ein Offenbarungseid?
Es ist für mich eigentlich kein so großes Thema. Ich habe selber das, glaube ich, interessanteste Erlebnis jetzt gehabt. Wir haben die Nachbesetzung bei Senckenberg vorzunehmen. Es ist eine große Findungskommission und sie musste gendermäßig paritätisch besetzt sein. Die Diskussion um die Themen, die wir dort zu erörtern haben, war so wohltuend bunt differenziert. Es war eine unglaublich tolle Arbeit und die war, weil alle möglichen Ebenen bedacht wurden. Und das hat mich sehr überzeugt. Ich kann es aber gleichzeitig, und das sage ich als Mutter von Töchtern, nicht erzwingen, dass jetzt überall 30% und das müssen wir einhalten. Ich glaube, es ist mehr der Respekt vor dem, dass es Andersdenkende gibt. Und das müssen auch nicht unbedingt Frauen sein. Also ich würde auch sagen, in der Runde waren auch einige Männer dabei, die eben nicht sagen, ich muss mich durchsetzen, so wie das Klischee der letzten 50 Jahre war, sondern ich kann meine Meinung und ich wünsche mir eine Führung, die das und das mitbringt. Das waren gute, differenzierte Themen. Ich glaube, darum geht es und nicht um diesen Machtkampf Männer, Frauen, sondern um die unterschiedlichen Blickwinkel. Hm.
Gleichwohl haben wir immer noch diese berühmte gläserne Decke. Also wir haben inzwischen 30% Frauen in den Aufsichtsräten weitgehend erreicht, aber in den Vorständen, Da ist noch Luft nach oben und zwar viel Luft nach oben. Woran glauben Sie, liegt das?
An der mangelnden Bereitschaft der Frauen 100% zu arbeiten. Und ich glaube, man müsste an der Stelle 100% arbeiten. Vielleicht wird sich durch Corona jetzt etwas bewegen, dass man sagt, man kann auch Arbeit anders einteilen. Ich muss nicht als Mutter von 3 Kindern irgendwie zu einem Meeting nach New York fliegen, sondern kann das auch per Videokonferenz machen. Vielleicht tut sich da was ganz Neues auf. Ich glaube, die Arbeitsbedingungen passen nicht auf eine Frau, die sagt, ich möchte auch noch Familie haben und der gerecht werden. Darauf passt es nicht. Und das passt eigentlich auch auf Männer nicht. Aber es gibt eben noch etliche Männer, die sagen, ich mache die Rollenteilung, meine Frau übernimmt die Kinder und Haushalt und alles, was dazugehört, Freundeskreis managen und ich mache den Job. Wenn es so ist, dann ging das noch, aber ich weiß nicht, ob die zukünftigen Männer, und das sage ich auch mit Blick auf meine Schwiegersöhne, ob die das wirklich auch noch so leben wollen oder ob sie nicht merken, dass sie dann ein unvollständiges Leben für sich führen.
Gute Führung, das ist ja immer so eine Sache, über die auch diskutiert wird, aber gute Führung, ist die eigentlich männlich oder weiblich oder ist die einfach was mit gewissen Charaktereigenschaften zu tun hat auch, also mit Empathie, mit Verantwortungsgefühl, mit Courage, mit Durchsetzungsvermögen. Also werden wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir Führungsqualität unabhängig vom Geschlecht definieren?
Ich glaube, wir sind schon dabei. Also ehrlich gesagt, was ich für wesentlich halte, ist nicht nur die Durchmischung nach, je nachdem, welche Ziele strebe ich an, welche Kompetenzen brauche ich. Das andere ist, glaube ich, alt und jung zusammenzumischen. Also ich arbeite gerade mit meiner jüngsten Tochter, die ja auch im Vorstand der Herreus Bildungsstiftung ist, eng zusammen und wir lernen voneinander. Der eine bringt die neuen Elemente ein, der andere sagt eben, die Erfahrung zeigt das und das, lass uns das nochmal miteinander abwägen, was ist jetzt der richtige Weg? Und ich glaube, daraus kommt gute Gespräche. Und ich mache das nicht vom Geschlecht abhängig, sondern ich denke eher, das ist eine Frage des Miteinanders. Was man aber auch übrigens bei kleinen Kindern sieht, wenn ein Kind, ein kleines Kind schreit, hat es meistens auch irgendeinen Grund und den muss man rausfinden und nicht sagen, du bist jetzt ruhig.
Frauen in Spitzenpositionen ist ein weites Feld und auch ein Thema, das uns sicher noch eine Weile beschäftigen wird. Auch Beate Herreus heute zu Gast hier im HR1 Talk. Begegnungen mit anderen Menschen gehören zum Alltag von Beate Herreus, denn als Unternehmerin und als Frau, die in zahlreichen gesellschaftlichen Projekten, Stiftungen und Kooperationen engagiert ist, da begegnet sie vielen Leuten. Und deshalb bin ich besonders gespannt auf das, was jetzt gleich kommt, denn wie jeden Sonntag haben wir auch heute wieder einen ganz besonderen Überraschungsgast. Mal gucken, ob Sie den schon an der Stimme erkennen. Deshalb sage ich jetzt, herzlich willkommen, lieber Überraschungsgast.
Tag!
Ich glaube, ein Tag, lieber Überraschungsgast, war zu wenig. Könnten Sie vielleicht noch einen kleinen Hinweis auf Ihre Identität geben?
Dann wird es aber für die liebe Beate schon
einfach. Ach, das finde ich irre.
Ja, unverkennbar. Den Mensch, den man sofort an der Stimme erkennt, Eckart von Hirschhausen. Mediziner, Kabarettist und Bildungsbotschafter der Herreus Bildungsstiftung. Herr von Hirschhausen, was macht man eigentlich als Bildungsbotschafter?
Na, sich dafür einsetzen, dass den Lehrern gut geht, weil es wissenschaftlich eine tolle Studie gibt, die sagt, das Wichtigste, damit irgendwas an Wissen und Kompetenz in die nächste Generation kommt, ist ein begeisterungsfähiger Lehrer. Und dafür setze ich mich zusammen mit Beate Herreus schon lange ein.
Erinnern Sie sich noch an die erste Begegnung mit ihr?
Ja, das ist schon eine Weile her, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, aber Beate hat wirklich ein außergewöhnlich gewinnendes Wesen und wir hatten gleich viele Themen, die uns beschäftigen gemeinsam und auch das Engagement für das Thema Senckenberg, für Artenvielfalt, für globale Gesundheit. Da sind wir in engen Austausch und es ist immer wieder spannend zu sehen, wie sie solche Themen dann auch weiterdenkt und wieder neue Leute mit dazu holt und miteinander ins Gespräch bringt aus ganz vielen verschiedenen Bereichen.
Das beantwortet jetzt fast schon ein bisschen meine Frage, was Sie an ihr besonders schätzen. Aber Sie dürfen jetzt gerne auch noch ein bisschen weiter ausholen.
Ja, zum Beispiel sind wir engagiert in diesem großen Thema, was jetzt nach Corona eigentlich passieren muss. Und wir sind uns auch einig, ich habe da selber eine Stiftung gegründet, die heißt Gesunde Erde, gesunde Menschen, dass dieser Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen, für die nächste Generation elementar wird. Und deswegen, wenn wir uns in 10 Jahren noch in den Spiegel gucken wollen, die nächsten Jahre entscheidend dafür sind, ob wir die Wende kriegen, die Transformation hinkriegen, zu einer Art und Weise Natur und Wirtschaft zusammenzubringen, die nicht zerstörerisch ist.
Eckart von Hirschhausen, Bildungsbotschafter der Herreus Bildungsstiftung und unser Überraschungsgast heute für Beate Herreus. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Ich habe ja im HR meine Fernsehkarriere begonnen, deswegen fühle ich mich da als gebürtiger Frankfurt natürlich auch doppelt
dann
zu Hause.
Waren Sie uns doppelt herzlich willkommen.
Danke dir für die Überraschung. Ja, ciao.
HR1 Talk.
China, Indien, Russland, Nordkorea. Da war sie schon überall, denn sie reist gern und sie reist weit. Die Unternehmerin, Bildungsstifterin und Vorsitzende der Senckenberg-Gesellschaft Beate Herreus. Im Moment ist das alles leider nicht möglich angesichts der aktuellen Corona-Krise. Wie schwer ist das für Sie im Moment jetzt und vielleicht auch in der nächsten Zeit nicht reisen zu können?
Wollen Sie die ehrliche Antwort wissen? Überhaupt nicht. Ich finde es einfach ein großes Glück, dass ich es machen konnte. Sämtliche Reisen waren aber immer eher, dass wir uns angeschaut haben, was ist in dem Land los, was ist an Krankheiten los, was ist an Bildung los, wie sind die Produktionsbedingungen. Es war nicht das Reisen, sondern die Welt verstehen. Und das ist wirklich schön, dass ich das haben durfte. Ich glaube aber auch, dass es viele Filme darüber gibt, wenn man sie sich ernsthaft anschauen will. Ich habe meine Erfahrung dazu gesammelt. Ich habe auch meine Kinder in die Welt hinausgeführt. Aber wir werden auch ohne das leben müssen und wir können es eigentlich auch vor der Tür sehen. Wir brauchen nur fürs Schauspiel zu gehen und da gucken, wer schläft eigentlich wann, wo, irgendwo im Schatten und hat ein anderes Dasein als meines. Und warum ist das so? Das Nachdenken, was Sie in einer Waschküche von Mumbai erleben, das können Sie hier auch haben, wenn Sie sagen, Sie gehen durch Berlin oder sonst was. Ich glaube, dieses Verstehen, wer alles auf unserer Welt mit welchem Anspruch lebt und dann auch die eigenen Dinge zu hinterfragen, das gelingt Ihnen auch anderswo. Und wir sagen oft zu Hause, überall ist Panama.
Und wenn Sie jetzt tatsächlich wüssten, Sie können ab morgen nirgendwo mehr hinreisen, Sie hätten Ihren Frieden damit gemacht.
Ja, ja. Aber das kann man natürlich sagen, nachdem man viel gesehen hat.
Ich wollte es gerade sagen.
Was zu den unglaublichsten Erlebnissen gehört, war in Ruanda, waren wir bei den Gorillas Und als der Gorilla seine Hand auf meinen Oberschenkel legte und der Guide nichts sagte und nach einer Weile sagte, jetzt sollten wir es lieber beenden, weil der Silberrücken das nicht gut findet, das kann man nicht beschreiben. Das ist einfach ein großes Glück, wenn man das erlebt. Und ich glaube, so muss man es auch für sich bewahren.
Das sind Erinnerungen, die einen niemals verlassen. Ich nehme Sie gleich mit auf eine kleine Reise durch unseren HR1-Fragebogen, den wir beide gemeinsam ausfüllen. Und ich freue mich drauf. Beate Herreus, die Unternehmerin und Macherin, ist heute bei uns zu Gast im HR1-Talk und wir beide füllen jetzt den HR1-Fragebogen aus. Liebe Frau Herreus, das funktioniert folgendermaßen. Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen bitte. Ja, bereit?
Mhm.
Mein schönstes Privileg als Unternehmerin ist,
die Welt sehen zu können aus den unterschiedlichsten Winkeln und Perspektiven.
Ich hasse es, wenn
Leute einander bevormunden.
Ein halbes Pfund Butter kostet.
Naja, ich kaufe bei Teegut ein, da ist es ein bisschen teurer.
Okay, das ist aber schön, dass Sie das wenigstens dazu sagen, das diplomatisch auch. Ne? So, peinlich war mir zuletzt.
Wenn ich Namen vergesse.
Wie behelfen Sie sich dann? Fragen Sie dann auch nach oder versuchen Sie, das zu überspielen?
Ich frage nach.
Bereut habe ich.
Tja, da muss ich schweigen. Dann entschuldige ich mich meistens dafür auch. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich was bereue.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass sie langwierig ist und Geduld braucht. Aber ich finde, sie ist das Beste, was uns je passieren konnte.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit
Eckhard Hirschhausen.
Das wird sich sicher machen lassen. Von meinen Töchtern habe ich gelernt, dass
sie die Welt anders sehen und ich versuche öfter ihren Blickwinkel einzunehmen und mich an früher zu erinnern, damit ich die Welt klüger nehmen kann, als ich es vielleicht machen würde, wenn ich nur auf meine eigene Meinung höre.
Hessen ist für mich
eine grundsolide Heimat, die ich sehr, sehr lieben gelernt habe als Niedersachse und dazwischen eben auch in Bayern lange Zeit gewesen. Und ich finde alles an unserem Land wirklich sehr gut und stimmig und ausgewogen und besonnen. Das gefällt mir.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei.
Bei meinem Lebensgefährten.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von der Unternehmerin und Vorsitzenden der Herreus Bildungsstiftung. Vorsitzende der Senckenberg-Gesellschaft ist sie auch, Beate Herreus. Und für den Fragebogen gibt es jetzt auch nochmal Wunschmusik. Eine Überlebenshymne gepaart mit ein bisschen Disco-Glitzer. Denn es singt die wunderbare Gloria Gaynor. Sind Sie Fan?
Ja, das sind die klassischen Lieder mit meinen Töchtern.
Warum dieser Song »I Will Survive«?
Ich möchte damit auch den anderen Mut machen, es so zu sehen. Wir werden es irgendwie hinkriegen, auch wenn wir jetzt in dieser Zeit tatsächlich große Schwierigkeiten kriegen werden und das ein oder andere überdenken, ob wir es wirklich brauchen, ob es Konsum oder sonst was ist, ob wir das nicht nochmal neu denken und sagen, wir machen es anders. Aber wir werden es überleben.
Dann gibt es jetzt Musik, gewünscht von einer starken Frau, gesungen von einer starken Frau und gewidmet allen starken Frauen dieser Welt. I Will Survive. Senckenberg, das ist mehr als Dinosaurier-Skelette und das ist mehr als ausgestopfte Tiere. Senckenberg, das ist bewahren, das ist erfassen, das ist erleben. Die Senckenberg-Gesellschaft ist eine der größten Naturforschungseinrichtungen der Welt und sie hat 800 Mitarbeiter, 300 Wissenschaftler und an der Spitze die Unternehmerin Beate Herreus, die Senckenberg-Gesellschaft seit 2012 als Präsidentin führt. Was bringt Frau Herreus, eine Betriebswissenschaftlerin und Zementfabrikantentochter, zur Naturwissenschaft?
Also ich muss das erstmal korrigieren. Ich führe das nicht, sondern ich bin sowas wie ein Aufsichtsratsvorsitzender. Und geführt wird es von Volker Moosbrugger. Und das ist auch ganz wichtig, denn ich habe keinerlei Kompetenz. Was ich habe, ist Liebe zur Natur. Ich habe Ihnen vorhin erzählt, dass ich im Wald groß geworden bin. Ich glaube, ich kenne noch ganz viele Arten, habe ich gestern mit Eckhard Hirschhausen drüber gesprochen. Gerade, also, dass man viel bewusster sagt, was gibt es und was geht verloren. Und dann bin ich zur WWF gegangen, ins Präsidium. Und dort habe ich einfach meine Leidenschaft für den Schutz unseres Planeten entdeckt. Und dann war ein nächster Schritt einfach zu sagen, warum arbeiten diese Organisationen nicht enger zusammen, und habe das aus Senckenberg heraus weitergeführt, dass ich sage, eigentlich, das ist mein Hauptmotiv, der Menschheit klarzumachen, dass wir hier auf einem kostbaren Planeten sitzen, von dem wir Nutzen beziehen, aber ihn auch nicht überstrapazieren dürfen. Und das ging schon vor 20 oder 30 Jahren los. Vielleicht interessiert Sie das auch. Das Ausschlaggebende war Gudrun Pausewang mit ihrem Roman Die letzten Kinder von Schevenborn, wo die Kinder ihre Eltern fragten, warum habt ihr nichts dagegen getan? Und das war der Moment, wo ich mich einfach ganz klar für Natur entschieden habe.
Das war ein Schlüsselsatz.
Das war der Schlüsselsatz. Und bin in den WWF gegangen, und ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass die Bildungsstiftung was damit zu tun hat. Denn hinter der wirklichen Idee und Programm der Bildungsstiftung ist eben auch die Achtsamkeit mit allem, was mich umgibt. Nicht nur Menschen untereinander, sondern auch mit dem, wovon wir leben. Und das ist der Planet.
Stichwort Biodiversität. Das ist was, was sich die Senckenberg-Gesellschaft nicht nur ins Stammbuch, sondern auch auf die Fahnen geschrieben hat. Mit welcher Botschaft, was möchte man hier erreichen?
Je vielfältiger eine Gemeinschaft ist, dann sind zwar wie in der Demokratie auch die Prozesse etwas mühsamer, aber die Lösungen sind viel reifer, als wenn sie sagen, irgendwo oben bestimmt einer, was gemacht werden soll. Und genauso ist es auch mit der Natur. Die Natur bleibt viel gesünder, wenn wir diese Biodiversität erhalten, weil wir Zusammenhänge zum Teil noch gar nicht begreifen, was alles in einem Boden los ist, um ihn fruchtbar zu halten, damit wir unsere Getreide dort anbauen können.
Die Arbeit und das Angebot der Senckenberg-Gesellschaft und des Museums, das ist alles recht teuer. Man muss Geldgeber finden. Fällt Ihnen sowas leicht, das zu organisieren, Menschen anzusprechen?
Also die Menschen, die ich anspreche oder angesprochen habe, sind immer die, die noch Zusätzliches geben. Das Museum wird nicht finanziert von der öffentlichen Hand. Der Rest wird finanziert von der öffentlichen Hand. Es ist Grundlagenforschung, die finanziert wird öffentlich, Bund, Länder finanziert. Und die privaten Gelder, das sind eher die Begeisterten, und das werden jetzt mehr. Ich finde es sehr interessant, dass Volker Moosbrugger jetzt gerade den Nestle gewonnen hat als Gesprächspartner, weil die sagen, wir müssen auf unseren Planeten Rücksicht nehmen und dafür Geld geben. Aber sie brauchen eine Geschichte. Die Zeit, dass man einfach nur Geld gibt als großmütiger Spender, weil es einem selber gut geht, die geht irgendwo jetzt vorbei. Und ich glaube, es wird mehr und mehr die Sinnfrage kommen. Ist es eine kluge Entscheidung, die wir jetzt fällen, um Dinge zu tun? Oder auch wenn man jetzt Fiesmann hört, die eben sagen, wir müssen Energie und Optimierung der Hausversorgung uns anschauen, dann sind das kluge Entscheidungen, und ich glaube, das ist wichtig, dass das jetzt passiert.
Beate Herreus, die Frau, die, wie wollen wir das am besten ausdrücken, die Geschicke der Senckenberg-Gesellschaft wohlwollend und aktiv und engagiert begleitet. Ja?
Ja, gestaltet auch mitgestaltet.
Und
ja.
Mitgestaltet.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und mit der gesellschaftlich sehr engagierten Unternehmerin Beate Herreus, die Mutter von drei erwachsenen Töchtern ist. Ein Umstand, der mindestens genauso beeindruckend und wunderbar ist wie der schönste berufliche Erfolg, finde ich. Frau Herreus, drei Töchter im Haus, da werden einige sagen, oh, da war wahrscheinlich was los. Ja, also entweder Rumgezicke bis zum Abwinken oder heftige Pubertätsschübe oder gar nichts davon.
Nein, war nicht. Sie können meine älteste Tochter fragen.
Wie geht das?
Also es war ein Deal, ehrlich gesagt. Ich habe gesagt, ich kriege kein Klimakterium und ihr habt keine Pubertät. Und ich bleibe auch bei dieser Aussage, dass man einfach sagt, wenn einer sich nicht gut fühlt, dann gehe ich auf den ein. Ob das nun gerade Pubertät ist oder ob er sagt, ich verstehe es nicht oder ich finde es furchtbar und ich will damit nichts zu tun haben, dem anderen Freiraum zu geben. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man genauer hinguckt, und ich habe ja nun auch schon einige Enkelkinder, stelle ich fest, dass alle von uns irgendwann mal so eine Auszeit brauchen und auch mal irgendwo alles nervig finden.
Wer so eine umtriebige und erfolgreichende Mutter hat, für den hängt die Latte als Tochter möglicherweise ganz schön hoch. Wie sind die Mädchen damit zurechtgekommen?
Oh, ich hoffe gut. Ich habe mir gerade den Film von Hannelore Elsner angeguckt und habe darüber sehr nachgedacht, dass man genug Raum gibt und einfach es stehen lässt und nicht kommentiert als Mutter. Einmal hat mir eine Tochter gesagt, Mami, ich will keinen Rat, ich möchte mich nur aussprechen. Ich will meine Erfahrungen selber machen. Und ich glaube, das ist ein Rat, den ich auch allen Eltern weitergeben würde, dieses Erfahrungen selber machen.
Und nicht in die Falle zu tappen, immer eben mit gutem Rat dem
und,
anderen beistehen
zu
wollen. Und
auch zu wissen, dass es allen Eltern schwerfallen wird, weil wir immer nur das Beste wollen.
Absolut. Und der Musikgeschmack, um jetzt die Kurve zu kriegen, ist der auch ein bisschen von den Töchtern beeinflusst? Haben Sie sich da gegenseitig beeinflusst?
Ein bisschen, aber nicht so sehr.
Ich frage das, weil Mariah Carey ein Musikwunsch für die Sendung heute ist. Und Mariah Carey, das waren so die End-80er, frühen 90er, als die Mädels alle so singen und auch vielleicht auch ein bisschen so aussehen wollten wie Mariah Carey. Aber die gefällt Ihnen auch?
Ja.
Die gilt also so ein bisschen kapriziös. Also ich sag nur, weiße Rosenblätter im ganzen Bad verstreut, egal wo sie logiert. Aber wer eine solche Stimme hat, der darf das.
Bei Musik ist es mehr, dass ich es liebe, diese Klangfolgen zu verfolgen und schöne Kompositionen mir anzuhören. Ich habe weder von Künstlern eine große Ahnung, noch kann ich Liedtexte. Und ich konnte sie nie. Ich war immer die als Loser am Rand stand, egal ob ich 17 war oder 50. Ich konnte die Texte nie und habe sie auch nie verstanden. Aber ich fand die Melodien einfach immer wunderschön.
Und das ist das Wesentliche. Dann gibt's jetzt Wunschmusik für Beate Herreus, Mariah Carey, im Original von Harry Nilsson und in einer mindestens ebenso großartigen Version jetzt von Mariah Without You. Die Herreus-Bildungsstiftung, die Senckenberg-Gesellschaft, Mitgliedschaften in Kuratorien und Beiräten. Und sie hat auch schon vor ihrer Zeit bei Senckenberg, hat sie uns gerade erzählt, für den World Wildlife Fund Frankfurt gearbeitet, Beate Herreus. Die Frau, die gesellschaftlich auf allen Ebenen engagiert ist, die aber trotzdem nicht gerne als Charity Lady bezeichnet wird. Warum nicht?
Also Charity ist sowas, da gibt man was, weil man gönnerhaft ist und das ist es, glaube ich, überhaupt nicht, sondern ich bin eher besorgt und sage, ich möchte ein bisschen wecken, aber ich möchte auch ein bisschen locken, weil ich es für wichtig halte, es muss Freude machen, wenn ich was tue. Und ich glaube, das rauszuarbeiten ist das Wichtige und deshalb ist mir Charity zu kurz gesprungen.
Was von all dem machen Sie besonders gern oder sagen Sie, dass alles, was ich mache, ist mir gleich lieb?
Ich finde es ganz schön, wenn man mehrere Dinge macht, parallel macht, weil irgendwas läuft immer und es macht zufrieden. Wenn man nur auf das eine guckt und sagt, ich brauche da einen Erfolg, dann ist man ein bisschen verbissener und das fällt einem dann weniger schwer. Aber ich muss sagen, es hängt alles miteinander zusammen und das macht mir Freude. Es ist nicht jetzt eins und hier was und da was, sondern wie ich dann Ihnen das sagte mit der Bildungsstiftung, da kann ich meine Haltung der Welt gegenüber und auch das, was die Jugend in Zukunft brauchen wird, nämlich Flexibilität, um mit Krisen auch umzugehen, das ist mir total wichtig. Und zu Krise kann eben auch eine Klimakrise gehören, es kann auch anderes Konsumverhalten oder gehören. Aber dieses, ich mache Menschen frei, damit sie das, was sie umgibt, wirklich wahrnehmen und damit klug umgehen. Das ist eigentlich das, was mich antreibt und was auch in allen Mandaten irgendwo tatsächlich vorkommt.
Aber woher nehmen Sie die Kraft? Es gibt ja Menschen, die sind schon vollkommen damit beschäftigt, ihren ganz normalen Alltag überhaupt irgendwie zu organisieren und den irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und Sie machen noch so viel obendrauf. Wo ist Ihre Kraftquelle? Wo nehmen Sie das her?
Ja. Ich bin einfach sehr, sehr dankbar für das, was ich in meinem Leben bekommen habe und was ich erlebt habe. Und daraus schöpfe ich die Kraft zu sagen, ich möchte da was von zurückgeben, so gut ich das kann. Und ich mache so gut ich kann, aber ich glaube, irgendwann wird man auch mal müde. Also das passt jetzt und ich musste mich viel um berufliche Dinge zu Anfang kümmern und um diese Unternehmenssituation. Und das hat längst nicht so viel Freude gemacht wie dieses jetzt hier. Das macht viel mehr Sinn. Das eine war die Pflicht und ich finde, jetzt ist die Kür und Kür macht immer mehr Spaß.
Und es gibt einem auch wiederum Kraft. Ja. Also da schließt sich dann der Kreis natürlich. Aber können Sie sich mal vorstellen, dass es auch irgendwann mal eine Zeit geben wird, wo Sie sagen, oh, jetzt gehe ich mal irgendwo hin und meditiere wochenlang in irgendeinem zurückgezogenen Winkel der Erde?
Nein, also wenn ich was verändert habe in meinem Leben, dann immer so, dass ich es irgendjemandem übergeben habe, der es gut weitermacht, auf seine Art und Weise, also nicht so, wie ich es gemacht habe. Und daran arbeite ich auch, dass das tatsächlich gelingt. Und dann kann ich mir vorstellen, dann will ich nicht meditieren, sondern eher tatsächlich schreiben oder etwas tun, was leiser ist. Also ich kann, glaube ich, auch in Haus, Hof und Garten sehr zufrieden sein.
Die Unternehmerin und gesellschaftlich auf allen Ebenen engagierte Beate Herreus, heute hier im HR1 Talk. Erfolgreiche Geschäftsfrau, Mutter, inzwischen auch Großmutter, engagiert in eigenen Stiftungen und Projekten, viel in der Welt rumgekommen und gleichzeitig doch fest verankert in der Frankfurter Bürgergesellschaft. Beate Herreus, das klingt nach einem erfüllten Leben insgesamt. Was fehlt noch?
Mein Vater hat so an seinem 91. Geburtstag gesagt, mit 90 kann ich nicht mehr sterben. So ähnlich lebe ich, glaube ich, auch. Also ich glaube, ich sage immer, ich habe wirklich ein erfülltes Leben gehabt und wäre, wenn es irgendwo zu Ende wäre, dann ist es auch in Ordnung, dann soll es so sein.
Im Moment und wahrscheinlich auch für die nächste Zeit steht ja die Corona-Krise über allem. Was bedeutet das für Ihre Arbeit und für Ihr Engagement?
Totale Umstellung. Was ich jetzt erlebe, ist einfach ein wahnsinniger Ansturm von Videokonferenzen, die manchmal 8 Stunden am Tag, eine nach der anderen, die ich unglaublich anstrengend finde, weil man immer nur auf diesen Bildschirm starrt. Deshalb sehe ich zu, dass ich das nicht ganztags habe, sondern immer wieder nur mal partiell. Und ich muss sagen, ich leide jetzt nicht so unter sozialer Isolation, weil ich einfach auch viel dann telefoniere oder spreche oder sonst was, sondern wir müssen uns unsere ruhigen Inseln auch in all dem erhalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und man entdeckt auch, was ist an den Freundschaften wichtig, wen vermisst man, wo ist es Gewohnheit. Wenn meine Enkelkinder sagen, toll, dass die Abendveranstaltungen bei den Eltern alle wegfallen und wir endlich mal zu Hause alle am Abendbrotstisch sitzen. Das wird in vielen anderen Familien auch so gehen, dass man einfach irgendwie ein neues Miteinander vielleicht auch genießt. Ich finde, es hat natürlich was Einschränkendes, aber auch was Positives, zum Nachdenken zu kommen. Und wir müssen ohnehin das Beste draus machen.
Ich habe noch eine Frage an die Unternehmerin. Also in der aktuellen Corona-Krise rufen ja jetzt die großen Konzerne alle nach Staatshilfen und wollen aber gleichzeitig die Bonuszahlungen und Dividenden weiter laufen lassen. Dann gibt es andere Bereiche, Gastronomie, Einzelhandel, Kulturbereich. Da kämpfen viele schlicht ums nackte Überleben. Wie finden Sie sowas? Fällt da gerade eben was auseinander?
Da fällt sicher was auseinander. Ich fühle mich nicht berufen, da im Einzelnen jetzt Stellung zu nehmen, sondern sage nur, dass manche streichen ja ihre Dividende, wollen das Unternehmen weiter betreiben und solide aufstellen. Dem kann ich großen Respekt abgewinnen. Ich betrachte einfach vieles im Leben unter dem Aspekt, was kann ich tun, wo kann ich einen Beitrag leisten. Ich kann jetzt eine Meinung verbreiten und kann mich irgendwo positionieren. Ich glaube, das können Millionen andere auch und das führt nicht zum Ziel. Ich kann an den Stellen, wo ich sage, es ist ein Einzelhändler oder ein Restaurantbetreiber oder vor Ort, den ich jetzt unterstützen kann mit etwas, das mache ich gerne. Ich habe ein bisschen Sorge vor der möglichen Arbeitslosigkeit, die kommen kann. Was wird sich verändern in unserer Welt? Wie kann man das auffangen? Was kann ich persönlich wieder tun? Also was ich ganz ungünstig finde, ist einfach die Erwartungen, die egal wo formuliert werden. Ich erwarte vom Staat, ich erwarte von der Politik. Ich frage wirklich eher immer wieder, was kann ich tun oder kenne ich jemanden, der etwas tun kann, damit wir irgendwo diese ganze Krise, die noch viele, viele Irritationen bei uns auslösen wird, tatsächlich so verarbeiten, dass wir zu einer vernünftigen Welt kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir zu viele Ansprüche ans Leben gestellt haben und die auch ausgelebt haben, ob es nun im touristischen Bereich ist oder im Konsumentenbereich oder im Essen gehen. Das gucke ich mir alles erstmal aber selbstkritisch bei mir selber an und sage, was brauchst du eigentlich und was brauchst du nicht? Und dann kann man sagen, was kann ich von anderen erwarten? Und ich glaube, jetzt der Gesellschaft zuzuhören, wo ist der Kummer? Das ist das Wichtigste. Und was mich am meisten beschäftigt im Moment ist tatsächlich die Menschen, die man nicht erreicht, die bildungsferneren Schichten, die jetzt bei der schulischen Betreuung runterfallen und nicht so versorgt werden, gerade auch Hanau und das Attentat hat mich sehr betroffen gemacht und gezeigt, wie gefährlich es sein kann, wenn Ungerechtigkeit so empfunden wird und das ist dann, glaube ich, der letzte Schritt und dafür organisiere ich einfach Meetings, wo Leute sich zusammentun, wo können wir helfen und nicht, wo können wir Forderungen stellen, um unseren Lebensstandard von bisher sicherzustellen. Das finde ich irgendwie merkwürdig.
Liebe Frau Herreus, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, das kann ein Gedicht sein, das kann eine Lebensweisheit sein oder auch schlicht und ergreifend nur ein kleines Motto sein. Das ist völlig Ihnen überlassen.
Willst du Recht haben oder dein Ziel erreichen?
Beate Herreus, Unternehmerin, Vorsitzende der Herreus Bildungsstiftung und Verwaltungsratsvorsitzende der Senckenberg Gesellschaft und überhaupt eine sehr vielseitig engagierte Frau. Es war mir eine Freude.
Mir auch, liebe Frau Corinne.
Und unseren hr1 Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören, als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
HR1, genau meins.